Wir leben mit Krisen, auch mit existenziellen Bedrohungen, aber als wir die Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten gefragt haben, da konnten die durch die Bank auch positive Aspekte nennen. Fortschritte hier und da, sogar Entwarnung geben. Warum fällt es eigentlich meinem Gehirn so viel leichter, die Bedrohung wahrzunehmen und weniger die Bewegung in die richtige Richtung?
Weil genau das eigentlich lange Zeit Sinn gemacht hat. Es macht für unser Gehirn meistens mehr Sinn, einen Bären zu viel zu vermuten, als einen Bären zu wenig. Das heißt, es ist für uns einfach praktischer, die Gefahr wahrzunehmen. Wir nennen das Negativity Bias. Das betrifft zum Beispiel auch unsere Erinnerung. Viele kennen das vielleicht von sich, dass man blöde Momente so richtig schön detailliert in Erinnerung hat und sich da genau dran erinnert. Aber so ein netter Urlaub, der verfliegt irgendwie. Und man muss sich die Bilder wieder angucken, um sich zu sagen, ah ja, stimmt, das war ja auch eigentlich ganz nett. So, das, was sich bei uns einbrennt, ist meistens das Negative.
Das kenne ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Sie haben sich in Ihren Büchern ja Gedanken darüber gemacht, wie wir uns ein Stück weit befreien können von diesen Mustern. Wie sieht denn da ganz praktisch gesprochen ein Ansatz aus?
Also ein wichtiger Punkt ist natürlich die Frage, wie sortiere ich Stress? Wir sagen uns immer sowas wie, man müsste stressfrei leben. Wenn man das bei Google eingibt, findet man Millionen Ergebnisse. Allerdings stressfrei oder stresshormonfrei ist auch nicht das Ziel. Das morgendliche Aufwachen zum Beispiel. Wenn da nicht irgendwann so ein schöner Cortisol-Kick kommt, dann schaffen wir es nur sehr schwer aus dem Bett. Und das, was auf Trab bringt, sind ziemlich oft Stresshormone. Allerdings gibt es natürlich auch den negativen Stress, also das, was uns wirklich krank und fertig macht. Das ist der Kontrollverlust, die Ohnmacht. Das ist das, was Stress für uns ganz oft traumatisch macht. Wo wir weggehen von, das ist vielleicht eine Herausforderung, die interessant ist oder so, zu wirklich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da muss man sich eben fragen, wie kann man die Kontrolle zurückkriegen? Und was auch ganz wichtig ist, ist, wir können versuchen, uns in anderen Teilen unseres Lebens dann Kontrolle zu sichern. Ich weiß, wir haben alle keine Hobbys mehr, wir gucken abends immer nur Serien, weil wir einfach auch sehr müde sind. Aber an sich ist es wirklich gut für uns, immer mal wieder was Neues zu lernen, Herausforderungen zu meistern und manchmal auch was zu machen, wo wir wissen, dass wir gut darin sind.
Sie haben jetzt ganz oft gesagt, da ist das Gefühl von Kontrollverlust, was uns irgendwie stresst. Gerade bei diesen großen Krisen, über die wir gesprochen haben, ist es ja so, dass ich als Individuum eigentlich ganz wenig Kontrolle darüber habe. Wie kann ich da eigentlich rangehen? Bei diesen großen Themen, bei diesen großen Zusammenhängen, wo ich als Einzelperson so wenig tun kann, diesem Kontrollverlust, der mich stresst, irgendwie entgegenzutreten.
Greta Thunberg, die hat mal gesagt, sie mag es lieber, sie findet es tröstlich, wenn Leute es so schlimm beschreiben, wie es ist. Und das ist tröstender als dieses Ausblenden. Das ist, glaube ich, was viele von uns im Moment fertig macht. Man sieht halt die ganze Zeit die Nachrichten. Man sieht, dass es immer schlimmer wird. Man sieht irgendwelche Grafiken von roten Linien, die nach oben oder nach unten gehen, die sich seit Jahrtausenden nicht mehr gemacht haben und so weiter und so fort. Und all diese Bilder hageln die ganze Zeit auf uns ein. Aber gleichzeitig haben wir nicht das Gefühl, dass es wirklich ein Dagegenstellen gibt. Wir haben auch von der Politik nicht das Gefühl, dass man so handelt, wie man handeln würde, wenn die Frage wirklich ist, kann die Menschheit in ihrer Zivilisation so weiter überleben, wie wir es gemacht haben.
Gleichzeitig ist es aber im gesellschaftlichen Diskurs, so empfinde ich das zumindest, häufig so, dass in der Bewältigung und auch in der Anerkennung gerne immer die Leute auf das schauen, was sie selber machen. Schau her, ich kaufe auf dem Wochenmarkt regional ein, schau her, ich fahre mit dem Fahrrad. Und dann sagen, und du fährst mit deinem SUV die Kinder weg, wie kannst du denn? Du kaufst bei Aldi, wo die Sachen ganz klar eine viel schlechtere Verpackungsbilanz, CO2-Bilanz haben als auf dem Wochenmarkt, wo ich regional einkaufe und so weiter. Wie kommen wir denn als Gesellschaft in diesen konstruktiveren Modus und ein bisschen weg vielleicht von dieser Fingerzeigmethode?
Ja, das ist tatsächlich keine einfache Situation, in der wir gerade sind. Was ja auch tatsächlich so gedacht war von diversen Ölunternehmen. Also die Idee von diesem persönlichen CO2-Fußabdruck, das ist ja auch ganz stark von BP geprägt worden, zu sagen, hier, was macht ihr denn, bevor ihr uns vorwirft, dass wir hier wieder eine Ölkatastrophe ausgelöst haben? Das heißt, es ist ja auch tatsächlich eine Ablenkungsstrategie, dafür zu sorgen, dass sich Menschen ständig mit sich selbst beschäftigen und miteinander. Das heißt natürlich nicht, dass wir nichts tun können. Also wir alle sollten uns wirklich fragen, die Art von Transport, die wir benutzen, die Emissionen, die wir verursachen, das, was wir essen, geht das nicht besser? Aber wir dürfen uns halt nicht in diesem Klein-Klein verlieren. Eine andere Falle, in die wir auch ganz oft reinlaufen, ist eben unsere Identität. Also uns ist es total wichtig als Menschen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind gut. Wir erzählen uns gerne unsere Geschichten, in denen wir einigermaßen gut wegkommen, in wie wir die Welt hinterlassen später und was wir gemacht haben und warum unsere Entscheidungen gut sind. Und das ist ja auch völlig natürlich, weil wenn alles völlig willkürlich ist und wir gar keine guten Menschen sind, dann kann man ja auch einfach aufgeben. Aber wir müssen aufpassen, dass uns diese Identitätssachen nicht immer so angefressen machen, dass wir auch manchmal hinnehmen können, okay, da ist jetzt eine Dissonanz. Ich würde vielleicht gerne viel weniger Fleisch essen, aber ich finde einen Angststeak halt einfach total lecker. Und statt das einfach hinzunehmen und zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt mit diesem Missverhältnis um, gehen wir auf diese gekränkte Ebene. Wie kann das denn sein, dass mich jetzt hier jemand kritisiert? Oder einfach, es reicht schon, wenn jemand vegetarisch ist bei dem Grillabend und dann wird das schon als Angriff verstanden. Und huch, man will mir was wegnehmen. Nichts darf man mehr sagen. Statt einfach zu sagen, ja, manchmal machen wir Sachen, die nicht ganz koscher sind, die nicht ganz okay sind moralisch. Aber das ist auch, so sind wir Menschen. Wir versuchen alle unser Bestes zu geben. Und wenn wir plötzlich sehen, jemand anders kriegt was besser hin, dann können wir das ja auch einfach mal sehen als Inspiration, anstatt als Angriff.